Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Es gibt Berufe, in denen Fachwissen alleine nicht ausreicht. Berufe, in denen man Menschen begegnet, wenn sie am verletzlichsten sind. Und in denen besonders Kinder mehr brauchen als medizinische Versorgung. Mein heutiger Gast arbeitet genau dort. Er ist Rettungssanitäter und Gründer des Vereins Petcare. Er kennt Notfälle aus erster Hand, weiß, wie schnell Angst, Überforderung und Unsicherheit ganze Familien erfassen können und warum emotionale Sicherheit für Kinder kein Luxus, sondern Voraussetzung für gute Versorgung ist. Heute sprechen wir über Verantwortung, über Systemgrenzen und darüber, was Kinder wirklich brauchen, um in schwierigen Situationen nicht verloren zu gehen. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Kevin Hartung.
Hallo André, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein kann.
Ja, lieber Kevin, ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Du arbeitest in einem Beruf, den viele von uns ja nur aus Extremsituationen kennen. Wann hast du gemerkt, das ist mein persönlicher Weg?
Also tatsächlich ist der Rettungsdienst schon mein Kindheitstraum gewesen. Ich habe als Kind, wenn ein Rettungswagen vorbeigefahren ist oder wenn ich Sirene gehört habe, da war ich immer begeistert davon und das waren für mich immer Helden. Und ja, so ist das dann quasi in der Jugend auch schon losgegangen, dass ich in die Jugend eingetreten bin bei einer Hilfsorganisation bei mir im Ort und da dann gemerkt habe, dass passt für mich, das mag ich, da konnte ich mich entwickeln und entfalten. Und so war mein Einstieg quasi in den Rettungsdienst damals.
Wie alt warst du damals? Du bist jetzt 31 Jahre alt, aber wenn du von der Jugend sprichst, das ist ja dann doch ein paar Jahre her.
Genau, also ich war 14, als ich quasi in die Jugend eingetreten bin.
Und dann stand aber für dich auch fest, das ist ein Beruf, den du dir auch in Zukunft vorstellen könntest.
Genau, also es gab natürlich Punkte, die mich abgeschreckt haben und mir Sorgen bereitet haben, aber letztendlich bin ich den Weg gegangen und bis heute bin ich auch sehr zufrieden damit.
Ja, über diese Punkte sprechen wir im späteren Verlauf noch. Du arbeitest in einem, wie es immer so schön heißt, systemrelevanten Beruf, das sagen ja immer viele. Und das ist ja auch so, der in Deutschland natürlich auch chronisch unter Druck steht. Du bist Rettungssanitäter, du warst auch in der Kinderkrankenpflege tätig. Diese beiden Berufe eint ja, dass sie in Ausnahmesituationen arbeiten, also die Beschäftigten darin und vor allem oft, wenn für Betroffene und Familien nichts mehr selbstverständlich ist. Wie unterscheidet sich denn der Alltag als Rettungssanitäter für dich von dem früher als Kinderkrankenpfleger?
Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ist das Setting ja ganz anderes. Also man hat im klinischen Bereich ganz andere Bedingungen wie jetzt auf der Straße im Rettungsdienst. Das Umfeld ist ein anderes, die Kollegen sind andere und die Menschen natürlich auch. Wir erleben im Rettungsdienst unsere Patienten unmittelbar nach einem Ereignis, wo sie noch aufgelöst sind, wo vieles noch unklar ist. In der Klinik erlebt man die Leute dann meistens schon gefasster, da ist schon Zeit vergangen. Sie sind in der Regel vom Rettungsdienst sogar schon erst versorgt. Also das sind so zumindest für mich die gravierendsten Unterschiede, sage ich mal.
Ja, so ein Rettungssanitäter, der ist ja meist der erste professionelle Ansprechpartner im Notfall. Ich hatte mal bei der Vorbereitung der heutigen Folge gelesen, dass es jährlich rund 12 bis 14 Millionen Rettungsdiensteinsätze gibt in Deutschland. Das ist ja schon echt extrem.
Das ist eine Anzahl, ja, auf jeden Fall.
Und da bist du häufig einer der ersten vor Ort. Was macht ihr? Also ihr stabilisiert Patienten, ihr trefft wahrscheinlich oder du triffst dann auch schnelle Entscheidungen, übergibst an die Notärzte oder Kliniken. Wie ist das für dich emotional? Kann man das irgendwann mal verarbeiten oder sagst du, das wird wahrscheinlich auch mein Leben lang mich begleiten?
Ich denke, wenn einem so ein Dienst immer begleiten würde, dann wäre das kein Beruf, den man lange ausüben kann oder sollte. Es gibt natürlich Fälle, die einem näher gehen und die einen auch mal länger beschäftigen, vielleicht auch bis ans Lebensende. Aber prinzipiell sollte man oder ich bin's so stabil sein, dass man nicht alles mit nach Hause nimmt und nicht daran zerbricht quasi. Aber trotzdem kommt's vor, aber es hält sich in Grenzen.
Magst du uns, lieber Kevin, bitte ein bisschen mit auf den Weg in deine Ausbildung nehmen, die du absolviert hast? Die ist kürzer als die des Notfallsanitäters.
Genau, der Notfallsanitäter ist ja mittlerweile eine dreijährige Berufsausbildung mit einem Staatsexamen und der Rettungssanitäter, der hat sich mittlerweile auch geändert. Da kann ich den aktuellen Ausbildungsstand gar nicht so genau sagen. Bei mir früher war das auf jeden Fall eine dreimonatige Ausbildung, also quasi ein großer Erste-Hilfe-Kurs mit einem langen Klinik- und Rettungsdienstpraktikum. Und dann gibt's eben Fortbildungen und Weiterbildungen, die man danach absolvieren kann. Und da halte ich mich quasi dann immer auf dem Laufenden.
Ja, ich hatte was von 520 Stunden gelesen, inklusive Theorie, Klinik, Rettungswachenpraktikum. Das war bei dir auch der Fall.
Genau.
Und wie ist das mit der Arbeitsbelastung? Also ich stelle mir das immer so vor, Schichtdienst, Nachtarbeit, körperliche Beanspruchung. Du hast ja auch überdurchschnittlich mit Leid, mit Tod, mit Stress zu tun, also diese Konfrontation damit. Ich hatte gelesen, dass Rettungskräfte ein deutlich erhöhtes Risiko auch für psychische Belastungen wie Burnout oder posttraumatische Symptome haben. Kannst du das aus deinem Umfeld bestätigen?
Die Fälle gibt es auf jeden Fall. Die gibt es auch bei mir im näheren Umfeld oder Kollegenkreis. Ist es natürlich der Schichtdienst schon sehr belastend. Ich muss sagen, ich merke das jetzt auch von Zeit zu Zeit immer mehr. Früher hat es mir noch nicht so viel ausgemacht. Mittlerweile sind vor allem die Nachtdienste sehr zerrend. Wir haben bei uns in der Firma zum Beispiel 12-Stunden-Dienste und einen 4-Tage-Block. Das heißt, ich habe 2 Tagdienste, 2 Nachtdienste, 4 Tage frei. Und das klingt erstmal eigentlich ganz gut, aber diese 4 Tage sind keine 4 Tage frei, weil allein 2 Tage sind meistens schon einfach nur Regenerationszeit, um vom Nachtdienst wieder in den Tagmodus zu kommen. Und dann hat man 1 Tag frei und der letzte Tag endet dann auch schon wieder früh, weil man ja am nächsten Tag quasi schon wieder um 5.30 Uhr aufstehen muss.
Ja, und der Piepser ist dein ständiger Begleiter.
So ist es.
Ja, es gibt in Deutschland rund 200.000 Pflegekräfte im pädiatrischen Bereich und es besteht aber gleichzeitig auch ein massiver Fachkräftemangel. Was war denn der Moment, in dem dir klar wurde, dass Kinder im medizinischen Kontext, also in medizinischen Notlagen, so eine ganz eigene Form von Schutz brauchen?
Ich habe die Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger relativ spät gemacht. Das war erst 2019. Da war ich quasi schon relativ lange im Rettungsdienst. Und ich fand Notfälle mit Kindern schon immer besonders und habe deswegen gesagt, ich will jetzt die Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger machen und habe die dann gemacht. Und dadurch so ein bisschen auch die Ängste verloren, die man davor vielleicht hat, weil viele Ängste hat man einfach nur durch Unwissen, weil das im Rettungsdienst einfach kein so großes Thema ist. Und genau, in der Ausbildung habe ich dann natürlich auch gemerkt oder gelernt, was die Kinder brauchen, außer eine gute Versorgung.
Ja, man sagt ja oft, Kinder sind kleine Erwachsene, aber das stimmt ja nicht ganz, denn die Krankheiten verlaufen auch anders.
Genau, die Krankheiten verlaufen anders. Es gibt ganz andere Krankheiten, die es bei Erwachsenen zum Beispiel gar nicht gibt. Und die emotionale Zusammenarbeit ist natürlich auch ganz andere.
Ja, also die Symptome sind auch schwerer zu erkennen, kann ich mir vorstellen. Die Dosierungen müssen wahrscheinlich auch anders angepasst werden.
Genau so ist es.
Wie ist das mit der Kommunikation? Die findet oft über die Eltern statt.
Viel, ja, aber es ist schon auch wichtig, die Kinder mit einzubeziehen, auch wenn die Informationen, die man da bekommt, nicht immer hilfreich sind. Aber es hilft dem Kind, wenn man einfach auch mit dem Kind spricht. Also wir reden zum Beispiel auch mit Babys ganz normal. Wir sagen denen, was wir machen. Es ist einfach auch wichtig für die Kinder, ja.
Ja, also ich frage das, weil ich mir das schon schwierig vorstelle, denn du hast ja als Gegenüber dann eine hohe Verantwortung, trägst ja auch zur Sicherheit, zur Orientierung bei und gerade auch in Situationen, in denen die Kinder ja Angst, Schmerzen, vielleicht auch Sprachbarrieren haben, ist es, denke ich mal, nicht immer einfach.
Na, und es ist auch eine oder mit eine der größten Herausforderungen, speziell in der Kinderkrankenpflege oder bei Kindernotfällen, dass man eben nicht nur das Kind als Patient hat, sondern auch die Eltern oder die Bezugspersonen. Und ganz oft ist auch so, dass es viel schwieriger ist, die Bezugspersonen und Eltern in den Griff zu bekommen, als das Kind, das eigentlich der Patient ist.
Ja, das ist ja oft der Fall. Kinder sind ja auch ehrlicher, ja. Die sagen dir direkt ins Gesicht, was stimmt oder nicht.
Genau.
Gab es denn irgendein Erlebnis, das dich bis heute begleitet oder auch deine Haltung ein bisschen geprägt hat?
Es gibt viele oder einige Situationen, die natürlich mich geprägt haben oder meinen Alltag auch beeinflussen. So eine Situation, die mir ganz besonders im Kopf ist und die war auch der Grund, warum ich die Kinderkrankenpflege wieder verlassen habe, war, dass ich gemerkt habe, dass ich durch den hohen Arbeitsdruck und schlechte Bedingungen, die es zu der Zeit gab, in der ich da beschäftigt war, gemerkt habe, dass ich den Patienten und Angehörigen gegenüber nicht mehr so empathisch sein konnte, wie ich es von mir erwarte und wie ich es gewohnt bin. Und dann irgendwann für mich entschieden habe, ich kann nicht so arbeiten und nicht das leisten, was ich gerne leisten würde. Und bin deswegen den Schritt gegangen zu sagen, jetzt gehe ich erstmal wieder raus und irgendwann, wenn ich soweit bin, wieder rein. Und das finde ich im Gesundheitswesen oder im sozialen Bereich generell sehr wichtig. Es gibt viele Kollegen und Kolleginnen, die arbeiten, obwohl sie eigentlich gar keinen Bock mehr hätten und lassen das oft dann auch an die Patienten aus. Und das ist für mich was nicht geht. Und das habe ich selber lernen müssen und für mich dann aber auch quasi die Konsequenz gezogen und den Beruf erstmal verlassen.
Also zu diesem Eingeständnis gehört ja viel Mut, so wie ich dich ja auch jetzt schon kennenlernen durfte. Also du wirkst jetzt nicht auf mich als jemand, der keine Empathie besitzt, im Gegenteil.
Na, ich glaube, manchmal besitze ich vielleicht sogar ein bisschen zu viel Empathie. Das kann gut und schlecht sein, aber prinzipiell bin ich auf jeden Fall ein empathischer Mensch, ja.
Ja, das behaltet ihr auf jeden Fall bei. Aber wenn ich schon den Experten bei mir sitzen habe, dann müssen wir natürlich über diese ganzen Themen heute mal sprechen. Es gibt ja diese zentralen Herausforderungen in diesen Berufen. Personalmangel, wie sieht's denn damit aus? Wie nimmst du das wahr?
Der Personalmangel ist auf jeden Fall da, der ist auch spürbar. Und es gibt mittlerweile auch kaum mehr Unterschiede. Also früher konnte man dann immer noch schauen, welche Klinik ist besser aufgestellt oder welcher Rettungsdienst ist da noch besser aufgestellt. Ich glaube, mittlerweile ist es überall ungefähr gleich. Das Gute im Rettungsdienst ist, dass wir zwei Personen auf einem Auto sind. Entweder gibt es zwei Personen, dann fährt das Auto, oder es gibt keine zwei Personen, also beziehungsweise ein Notfallsanitäter und ein Rettungssanitäter. Wenn es die nicht gibt, fährt das Auto nicht. In der Klinik ist es aber so, wenn vielleicht 5 Personen benötigt werden, 5 Pflegefachkräfte und 2 sind krank, dann wird die Notaufnahme nicht zugemacht, sondern dann findet der Dienst halt zu dritt statt. Und das ist auch ein großer Unterschied, den ich erfahren habe und den ich jetzt im Rettungsdienst sehr zu schätzen weiß.
Ja, in der Klinik ist es ja so, wenn du eine Notaufnahme eingeliefert wirst oder dich da selber noch hinschleppst, dann hast du ja die sogenannte Triage. Da wird ja erstmal so ein bisschen auch bewertet, wie steht es denn eigentlich um dich und deine Beschwerden. Das hast du jetzt wahrscheinlich, wenn du am Einsatzort bist, wenn du da hingerufen wirst, erstmal nicht. Da steht ja der Patient unmittelbar vor dir.
Das ist richtig, aber auch da ist es so, dass wir ja letztendlich rausfiltern oder natürlich auch schauen, wer muss in die Klinik und wer nicht. Und das ist auch ein Problem, das wir haben, dass viel zu viele Menschen den Rettungsdienst verständigen, obwohl er nicht notwendig ist. Das heißt, auch wenn es im Fernsehen oft so gezeigt wird, der Rettungsdienst, unser Tag schaut nicht so aus, dass wir 12 Stunden lang Leben retten, sondern manchmal gibt es auch Tage, an denen wir den ganzen Tag Leuten nur erklären, dass sie zum Hausarzt gehen müssen oder ein Pflaster auf eine Schnittwunde kleben sollen.
Ja, es ist kein einfacher Job. Also es gibt aktuelle Erhebungen, da denken bis zu 30% der Pflegekräfte auch über einen Berufswechsel nach. Und es gibt aber auch gleichzeitig Studien, die besagen, dass gerade im Kinderbereich Zuwendungen und auch diese Erklärungen, die du ja auch leistest und vor allem diese emotionale Sicherheit zu besseren Behandlungsergebnissen führen. Das sind ja Faktoren, die im Alltag oft zu kurz kommen. Ich frage das, weil ich mir vorstellen kann, dass diese geringe gesellschaftliche Wertschätzung sicherlich auch ein Thema sein wird bei euch, wenn man mal keinen guten Tag hat. Fühlt man sich da manchmal etwas falsch verstanden von der Öffentlichkeit?
Ja, also ich persönlich bin jetzt kein Fan davon, dass man uns als Helden feiert oder uns als besser ansieht als andere. Aber was uns helfen würde, sind oft ganz kleine Dinge im Alltag. Ich kann euch ein kleines Beispiel nennen, wenn wir im Dienst sind und den ganzen Tag unterwegs sind, nicht auf die Rettungswache kommen, wo vielleicht unser Mittagessen steht, das wir von zu Hause mitgenommen hat, dann versuchen wir irgendwann zwischen den Einsätzen mal schnell beim Edeka oder wo auch immer schnell was zum Essen zu organisieren. Und da würde es uns natürlich helfen, wenn die lange Schlange an der Kasse einfach sagt, gehen Sie vor. Kaufen Sie sich Ihr Essen und wir hätten unser Essen, weil während wir in der Schlange stehen, kann schon lange der nächste Einsatz wiederkommen. Wir müssen das Zeug zurücklegen und losfahren. Und das sind einfach Kleinigkeiten, die unseren Alltag erleichtern würden und uns auch ja eine Wertschätzung gegenüberbringen würden.
Ja, Wertschätzung hat viele Gesichter. Es gibt ja in vielen Supermärkten auch diese Plauderkassen für Menschen unterschiedlichen Alters, die etwas mehr Zeit mit sich bringen und vielleicht auch an Einsamkeit leiden und sagen, Mensch, möchte mit dem Kassierer mal ein bisschen quatschen. Das wäre dann so ein Gegenentwurf, so diese Speedkasse oder so eine Rettungskasse für schnelle Bezahlungen.
Zum Beispiel, ja.
Ja. Wie erklärst du denn, lieber Kevin, jungen Patienten, also ich meine jetzt wirklich sehr jungen Patienten und Patientinnen, was gerade mit ihnen passiert?
Ich glaube, da gibt's keine pauschale Antwort. Jedes Kind ist anders, jede Situation ist anders. Man muss sich immer auf das Kind, das einem gegenüber steht oder liegt, einlassen und schauen, was dieses Kind jetzt braucht. Es gibt Kinder, die sind absolut fröhlich und offen, haben keine Angst, mit denen kann man lustig umgehen und vielleicht an der Mama zeigen, was man jetzt macht. Man kann das spielerisch zeigen. Wenn man Verband anlegen muss, kann das Kind vielleicht erst kurz mit dem Verband spielen. Bei Kindern, die sehr ängstlich sind, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger rangehen. Also das ist ganz individuell und ich glaube, man braucht da ein bisschen ein Gespür dafür, Situationen richtig einzuschätzen. Und ganz wichtig ist eben auch, die Eltern oder Bezugspersonen mit einzubeziehen, weil sich die Angst von den Eltern oder Bezugspersonen immer aufs Kind übertragen. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich das Kind abhole, aber die Eltern oder Bezugspersonen nicht, weil die das Kind dann wieder triggern und ich quasi gegen eine Wand ankämpfe.
Aber wie gehst du denn mit der Angst der Angehörigen oder Eltern um, wenn du selbst dabei ruhig bleiben musst?
Ja, das ist nicht immer einfach und das gelingt da nicht immer zu 100%. Aber ganz wichtig ist, das hört sich immer blöd an, aber es ist einfach so, Ruhe bewahren. Und manchmal hilft es auch einfach, kurz durchzuatmen. Und dann muss man den Eltern einfach klar machen und da muss man stark und ja vertrauensvoll auftreten, dass wir dem Kind jetzt helfen, dass wir das, was wir machen können, dass wir wissen, was wir tun. Und in den meisten Fällen kriegen die Eltern sich dann auch ein oder akzeptieren das und beruhigen sich. Und wenn es gar nicht anders geht, das ist das letzte Mittel, das wir nutzen, da muss man die Eltern auch mal kurz wegschicken.
Mhm.
Genau.
Ja. Hoffentlich kommen sie dann wieder.
Natürlich.
Ja, klar. Aber das ist schon vernünftig. Wenn du so einen schweren Einsatz hast und abends nach Hause kommst, gibt's da Routinen oder Strategien, die dir helfen, nicht alles mit nach Hause zu nehmen?
Also ich habe auch Routine quasi, die ich nach jedem Dienst mache, egal ob jetzt was Bewegendes passiert ist oder nicht. Das ist, dass sobald ich die Dienstkleidung ausziehe, ich quasi auch den ganzen Tag ausziehe und in den Abwurf werfe. Das reicht in der Regel auch aus, quasi dieses bewusste sich jetzt ausziehen und jetzt ins Privatleben überzugehen. Bei Fällen, die trotzdem hängen bleiben, hilft es mir dann mit meiner Kollegin, also wir haben Festschichtkollegen, das heißt, ich habe immer die gleiche Kollegin, die auch meine beste Freundin ist, dann spreche ich mit der, ich spreche vielleicht mit meiner Mama, ich gehe spazieren, also ich habe Wege gefunden, wie ich mit verschiedenen Situationen umgehen kann und im Worst Case, wenn das alles nicht reicht und ich merke, ich komme damit alleine nicht zurecht, dann haben wir die Möglichkeit, ein Kriseninterventionsteam zu kontaktieren, das uns von der Firma gestellt wird, und dann bekommt man quasi auch professionelle Hilfe.
Ja. Und das hast du jetzt unterschlagen, aber wenn man dir auf Instagram folgt, kann man das nachvollziehen oder nachlesen. Du hast mit dem Laufen begonnen.
Das ist richtig, ja, das ist noch so neu, dass ich es noch gar nicht erwähnt habe. Aber ja, also es hat begonnen mit Spaziergängen und ist mittlerweile in Laufen ausgeartet. Und das tut mir unheimlich gut, ja, nicht nur in Bezug auf die Arbeit, auch aufs Privatleben und auf die Gesundheit natürlich. Aber ja, genau, das Laufen ist ein sehr guter Begleiter geworden.
Ja, wie heißt du denn bei Instagram, wenn man dir folgen möchte?
Retter mit Herz.
Und ja, das passt doch schon mal super.
Genau.
Retter mit Herz auf Instagram, und du bist, ich glaube, nicht nur dort aktiv, sondern korrigiere mich bitte, auch bei TikTok?
Genau, ich bin auch bei TikTok, aber da bin ich nur so semi-aktiv, je nachdem, wie ich gerade Zeit und Lust habe.
Na, das kann sich ja noch ändern. Ich hatte kürzlich einen Metzger bei mir zu Gast, auch aus Bayern, und der ist bei TikTok super erfolgreich und hat dort auch schon mal eine Live-Schlachtung gezeigt. Danach gab es dann auch ein paar Morddrohungen. Ist jetzt kein lustiges Thema, sorry, wenn ich das jetzt so ein bisschen, also ich meine das schon ganz ernst, aber es ist manchmal, er geht damit offen um und sagt, naja, ich habe auch schon Menschen damit unterstützt, denn viele haben dann auch kein Fleisch mehr gegessen und sind jetzt Vegetarier geworden oder vegan unterwegs. Aber was er mir danach erst erzählt hat, als wir dann schon am Ende der Aufzeichnung waren, war, dass er nämlich bei sich bei einer TikTok-Live-Übertragung fast mal irgendwie einen Körperteil abgeschnitten hat. Und da konnte man irgendwie zuschauen dabei, also versehentlich natürlich. Ja. Und da hätte er dich dann gebraucht in dem Moment. Also von daher, ich will nur sagen, der ist bei TikTok sehr erfolgreich, und gerade für solche wichtigen Themen, die du ja auch den Menschen mitgibst, sind natürlich so soziale Kanäle total wichtig. Was bekommst du denn für Feedbacks auf deine Beiträge?
Also das Auffälligste ist, dass die Leute, die das anschauen, die Echtheit sehr schätzen, weil es eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, bei uns nicht den ganzen Tag so ausschaut, dass wir ständig viel Blut, schwerste Verletzungen und tote Menschen sehen, sondern eben auch Lappalien und Bagatelle und manchmal lustige Sachen. Und es ist eben eine riesen Bandbreite, die ich den Leuten da draußen zeige, ohne mich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es geht um die Sache. Und genau, ich versuche auf Themen, die mir wichtig sind oder die mir im Berufsalltag auffallen, dann quasi nicht in einer kurzen Story, sondern in einem ausführlicheren Beitrag zu teilen. Und bei Kolleginnen und Kollegen stoße ich da auf viel Verständnis, und die freuen sich, dass es einfach mal ausgesprochen wird. Und bei Leuten, die nichts damit zu tun haben, gibt es auch oft so kleine Aha-Momente, wo man sagt, krass, daran habe ich nie gedacht, aber ja, das ist wichtig.
Ja, und da kommen wir auch zu einem Herzensprojekt von dir, nämlich zu Petcare. Das ist ein Verein, der dort ansetzt, wo das klassische Gesundheitssystem allein oft nicht ausreicht. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie die Idee entstanden ist zu Petcare, aus einem einzelnen Moment, oder war das schon eine länger geplante Geschichte?
Na, Petcare ist aus einer eigentlich kleinen oder aus einem kleinen Erlebnis entstanden, und das war 2019 im Dezember, da habe ich quasi die Ausbildung zum Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger angefangen und hatte meinen ersten Praxiseinsatz auf der Kinderstation. Und genau, da war ein Kind, das ich mitbetreut habe, das wegen einem Zeckenbiss auf Station war und Lähmungserscheinungen hatte. Deswegen war das ein längerer Aufenthalt. Und dieser Patient, der war 6, 7 Jahre alt, und er war immer sehr zurückhaltend, sehr schüchtern. Das Blutdruckmessen war immer Katastrophe, weil er immer Angst hatte, obwohl er es schon kannte. Und also sobald man den Raum betreten hat, war Anspannung da, und die ist nicht weggegangen. Und bei einem meiner Dienste hat, während ich seinen Blutdruck gemessen habe, seine Mama ihn angestupst und ihm gesagt, er soll mich halt jetzt fragen. Und das hat er dann getan. Er hat mich dann nämlich gefragt, ob ich mit ihm seine Kuscheltiere versorgen könnte. Und das habe ich natürlich gemacht. Als Auszubildender hat man eh mehr Zeit als die Fachkräfte. Genau, und wir haben dann einfach, es waren 5 oder 10 Minuten, in denen ich ihn dann gefragt habe, was hat das Kuscheltier und was hat das Kuscheltier? Und das waren dann gebrochene Beine und Arme, die haben wir versorgt mit Verbänden und Pflastern. Ich habe ihm Pflaster und Verbände dann noch aus dem Lager gegeben, dass er das selber weitermachen kann. Und ab dem Zeitpunkt waren wir ein super Team. Wenn ich ins Zimmer gekommen bin, war keine Anspannung mehr da, sondern er hat sich gefreut, dass ich wieder da bin. Er hatte keine Angst und ich konnte alle pflegerischen Maßnahmen durchführen, ohne dass diese Ängste da waren. Und das war sehr einprägsam für mich und einfach schön, ja.
Also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil so ein Erlebnis hatte ich tatsächlich auch mal vor einigen Jahren. Da durfte ich einen Chefarzt aus Berlin bei einer Teddy-Sprechstunde begleiten. Dr. Erik Hilf, das ist ein Chefarzt der Geriatrie. Und der hatte einen Therapiehund bei sich, den Louis Oscar, einen Border Collie. Und mit dem sind wir in einen Kindergarten in Berlin-Lichtenberg gegangen zu einer Teddy-Sprechstunde. Und der Chefarzt, du wirst es ja bestens wissen, Chefärzte sind ja immer schwer beschäftigt, haben nicht so viel Zeit. Also der Termin war auf 60 Minuten angelegt. Wir kamen dahin und dann saß er dort bei den Kindern, die hatten alle große Augen und waren ganz gespannt. Der Herr Doktor war da und er meinte, ja, also dann mal her mit den Teddys, wie geht's denn dem Teddy? Ja, der Teddy ist total krank und dem fehlt ein Ohr oder irgendwie eine Nase oder irgendwie ein ganzes Körperteil noch, keine Ahnung. Und er sah auf die Uhr und die Stunde war irgendwann vorbei und dann meinte er, Mensch, jetzt müssen wir aber auch wieder los. Ja, bis die Erzieherin meinte, ach, das wäre schön, wenn sie noch ein bisschen bleiben könnten. Da stehen noch Kinderschlange. Und er so, wie viele denn noch? Dann haben wir so nach links geschaut, dann stehen da irgendwie noch 70 Kinder mit ihren Teddys, die alle Beschwerden hatten. Und aus dieser Stunde wurden dann 2,5 Stunden Teddy-Sprechstunde, bis wirklich das letzte Kind auch dann total glücklich war, dass es dem besten Freund wieder gut ging. Also das hat schon für Kinder eine Bedeutung.
Absolut. Und das ist ja für uns Erwachsene, wenn man sich damit nicht beschäftigt und auseinandersetzt, ist das einfach nur, ja, dann spielen wir halt jetzt kurz mit dem Kind. Aber für die Kinder passiert da ja auch emotional ganz viel und psychologisch. Und deswegen ist es einfach ein Riesenmehrwert für alle, ja.
Naja, Kinder brauchen eben nicht nur medizinische Versorgung, sondern da geht es ja auch um emotionale Sicherheit, um eine verständliche Begleitung, echten Halt. Also gerade dann auch, wenn sie selbst Angst haben oder die Welt nicht mehr verstehen, das kennen wir ja selbst auch aus unserer Kindheit.
Richtig.
Ja. Ja. Also der Verein Petcare, also ihr setzt dort an, wo das klassische Gesundheitssystem nicht mehr ausreicht, bei Kindern, ihren Familien in vor allem emotional belastenden medizinischen Situationen.
Genau, also mittlerweile ist unser Spektrum, was wir machen und wem wir helfen, relativ groß geworden. Ich war vorher noch nicht ganz fertig, weil es nochmal um die Entstehung ging.
Ja.
Nach dieser Situation dachte ich mir dann, ich will jetzt für jedes Kind, weil das eben zur Weihnachtszeit im Dezember war, auf der Station ein Kuscheltier kaufen, dass alle Kinder das erleben können, was der eine Patient erlebt hat, und habe dann einfach nur, ohne groß nachzudenken, über Instagram in meiner Story gepostet, ich will die Kinder hier zu Weihnachten ein Kuscheltier kaufen. Das waren 60 Stück. Und habe auch gesagt, ich habe das Geld aber gar nicht dazu, aber wer mir da helfen mag, kann mir helfen. Und letztendlich ist alles ausgeartet. Innerhalb von 2 Tagen war das Geld zusammen. Und so ist dann quasi erst die Idee gekommen, ja, das könnte man ja auch viel größer und regelmäßig machen. Und dann stand quasi die Vereinsgründung an.
Und dann fuhren die LKWs mit Teddybären in Taufkirchen bei München vor, oder dann habt ihr da irgendwie einen Großeinkauf vorgenommen?
Ja, quasi. Also am Anfang natürlich nicht, da hat das Geld gefehlt, da hat alles gefehlt. Man muss auch sagen, ich bin kein, ich musste mir das alles aneignen, ich musste schauen, wie gründet man einen Verein, was macht man da überhaupt, wie ist das überhaupt? Wir hatten viele glückliche Zufälle, viele Unterstützer am Anfang, so dass wir haben am Anfang 18.000 Kuscheltiere von der Flüchtlingshilfe Erding, mittlerweile heißen die Tatendrang, bekommen, die Neuware waren, von Geschäften, die da so eine Treueaktion hatten, und da gab es dann so von Die Eiskönigin, von dem Disney-Film, Kuscheltiere, und das waren einfach Kuscheltiere, die nicht weggegangen sind, die wären weggeschmissen worden. Die haben wir bekommen, das waren 18.000 Stück.
Wahnsinn.
Und das war für uns natürlich ein super Start. Und genau, so ist dann das alles irgendwie ins Rollen gekommen. Und
Ja.
Wie viele hundert schmücken dein Zimmer zu Hause?
Mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Am Anfang habe ich alles bei mir irgendwie gesammelt ja. und gewartet. Mittlerweile haben wir ein Lager und es sitzt nur noch ein Teddy-Paddy bei mir in der Wohnung.
Also ich habe dir das schon im Vorgespräch gesagt. Also ich ziehe wirklich meinen Hut vor deinem Engagement, aber auch vor dem Engagement aller, die bei Petcare da aktiv sind. Man kann es nicht oft genug sagen, ihr macht da wirklich eine verdammt gute Arbeit und diese Stimmen und das, was ihr macht, das muss viel mehr auch in die Öffentlichkeit getragen werden, denn ihr wollt ja nicht nur Symptome behandeln, sondern vor allem auch diese Systemlücken schließen, indem ihr, glaube ich, Fachwissen, Erfahrung, Mitgefühl zusammenbringt.
Genau, ja, das ist ja das große Problem, dass im Gesundheitswesen bei allem um das Geld geht, um die Finanzierung. Ja. Und da ist auch klar, dass am Ende kein Geld übrig bleibt, um Kuscheltiere oder Spielsachen zu kaufen. Und es gibt Gott sei Dank viele Vereine und viele Organisationen, die sich da kümmern. Wir sind jetzt auch mit einer davon und ich bin sehr stolz darauf und hoffe, dass vielleicht in Zukunft irgendwann doch Finanzierungsmöglichkeiten geben wird, solche Sachen zu unterstützen.
Also wie kann man euch unterstützen? Mit Spenden, mit Sachspenden, finanziellen Spenden, Ehrenamt, was benötigt ihr?
Also am ehesten benötigen wir natürlich Geldspenden. Ja. Das Problem mit den Sachspenden ist, dass wir keine gebrauchten Kuscheltiere an die Kliniken weitergeben können, aus hygienischen Gründen, weil die Kuscheltiere kommen auf der Intensivstation zum Einsatz, kommen auf Krebsstationen zum Einsatz. Das heißt, da gibt es einfach Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen. Die erfüllt unser eigens erstellter Teddy Paddy. Ja, der muss halt finanziert werden und das dann, ja. Wir haben da eine Mindestbestellmenge von 2000 Stück, sonst wird nicht produziert und das sind ungefähr 16.000 Euro und 16.000 Euro muss man natürlich erstmal irgendwie zusammenbekommen, genau.
Ja, natürlich, klar. Und der Verein arbeitet nicht isoliert, ihr engagiert euch in einem Verbund, ich nenne das immer so ein sehr vernetzt denkend, ich glaube, ihr arbeitet mit der Pflege zusammen, mit Rettungsdiensten, Pädagogen, Psychologen, Sozialarbeitern, fehlt da noch jemand, habe ich alle genannt?
Es ist vieles mit dabei auf jeden Fall, ja. Und also die Vernetzung trifft es eigentlich ganz gut. Das ist auch das, was ich sehr liebe an meinem oder unserem Verein, dass wir auch mit den Stellen, an denen wir helfen, in engen Kontakt sind. Jede Übergabe, egal ob es jetzt Kuscheltiere sind oder die Schatzkiste oder Tonyboxen, es findet immer persönlich statt. Wir sind immer im persönlichen Austausch. Und bekommen natürlich auch dann direkt Feedback und das motiviert natürlich dann auch uns weiterzumachen und schafft natürlich auch Vertrauen und Transparenz nach außen und das ist natürlich absolut wichtig.
Ja, was bedeutet denn gute Versorgung für Kinder aus deiner Sicht, jenseits von Medizin?
Genau, das ist auf jeden Fall die individuelle Behandlung. Es ist ja im klinischen Bereich alles geregelt. Es gibt überall Abläufe, die klar strukturiert sind. Und bei Kindern ist das aber einfach nicht möglich. Da manchmal braucht man 2 oder 3 Pflegekräfte für ein Kind. Ja. Manchmal dauert die Blutentnahme nicht 10 Minuten, sondern 45 Minuten. Das heißt, es ist die individuelle Behandlung bei jedem Kind absolut wichtig und immer auf das Kind angepasst zu sein und nicht das Kind soll auf die Behandlung quasi angepasst werden. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Kernpunkt und dann natürlich auch die kinderfreundliche Gestaltung und Umgebung von den Kliniken und Behandlungen.
Ja, und Kinder müssen sich selbst auch sehen, ernst genommen fühlen und wahrscheinlich auch geschützt fühlen. Ja, das ist ein hochsensibles Thema.
Ja, absolut.
Ja. Ich glaube, dazu gehört ja auch so ein bisschen, dass man mit Kindern spricht, aber nicht über sie. Das merken Kinder sehr schnell.
Genau, und das hat dann zur Folge, dass die Kinder auch die Pflegekraft oder den Arzt nicht mehr ernst nehmen, weil red halt mit den Eltern. Also auch wenn die, ich glaube, man unterschätzt Kinder sehr, sehr gerne und sehr schnell, aber Kinder sind unfassbar klug und bekommen mehr mit, als wir denken und die verstehen auch viel mehr, als wir denken. Und deswegen ist es absolut richtig, nicht über das Kind zu reden, sondern mit dem Kind oder genau einfach gemeinsam mit den Eltern und dem Kind. Und nicht nur die Mutter aufklären, was man jetzt mit dem Kind macht oder den Vater, sondern eben auch das Kind, um das am Ende ja geht. Und da ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, dass man Kinder nicht anlügen soll. Ja. Also niemals. Also ich brauche einem Kind nicht sagen, es gibt jetzt einen Pieks, es tut nicht weh, es ist gleich vorbei, weil das ist einfach gelogen und das Kind wird ja gleich merken, dass es nicht stimmt. Und das erschwert den Zugang zu diesem Kind dann für die Zukunft enorm, weil das Kind nie wieder jemanden in Klinikkleidung glauben wird.
Aber jetzt hast du mir eine Illusion genommen. Mein Arzt sagt das auch immer zu mir, dass das nicht weh tut. Bei der Blutentnahme, die dauert bei mir auch immer 45 Minuten. Ja, bis zur heutigen Folge. Jetzt ist Schluss damit.
Ja, schade.
Nie mehr Blutentnahmen. Ja, das stimmt. Also Ehrlichkeit ist ja nicht nur bei Kindern angebracht, ja auch bei Erwachsenen eigentlich. Aber klar, Kinder ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Lieber Kevin, wo versagt denn unser Gesundheitssystem besonders in deinen Augen, wenn es um Kinder geht?
Eben vor allem in dem Punkt, dass die individuelle Behandlung nicht berücksichtigt wird oder ermöglicht wird. Also ich kann von der Notaufnahme zum Beispiel sagen, dass wir in meiner Ausbildung waren 2 Pflegekräfte in der Notaufnahme. Es war eine kleine Notaufnahme. Und es ist einfach so, dass man bei einem Baby, das sich bewegt, das schreit, das brüllt, alleine mit dem Arzt kein Blut abnehmen kann, ohne dass das Kind sich dabei irgendwie verletzt. Das heißt, man braucht mindestens 2 Pflegekräfte und eben nicht wie bei einem Erwachsenen 5 Minuten, sondern halbe, dreiviertel Stunde oder auch mal eine Stunde. Und eine Kindernotaufnahme bekommt aber deswegen nicht mehr Personal, nur weil die Kinder aufwendiger sind. Und das ist einfach ein großes Problem. Jetzt nicht nur in der Notaufnahme, auch auf der Station. Das heißt, die Kinder werden irgendwie gesehen wie kleine Erwachsene, wie du es am Anfang schon mal erwähnt hast. Und dieser Gedanke muss weg. Und ich hoffe, dass das irgendwann passieren wird.
Ja, das sind wir wieder beim Thema, also nicht nur beim Thema Personalmangel, sondern wahrscheinlich auch so ein bisschen bei Bereichen, die sich jetzt nicht so ordentlich abrechnen lassen in Gesundheitseinrichtungen.
Genau, es geht da wieder ums Geld. Und genau, die Klinik kann nicht abrechnen, da haben jetzt 2 Pflegekräfte eine Stunde lang Blut abgenommen, sondern die Klinik rechnet ab, da wurde Blut abgenommen und da gibt es einen pauschalen Betrag. Also ich bin ganz in der Materie drin, aber grob so ist es. Und da wird aber nicht geschaut, wie aufwendig war denn die Blutentnahme.
Ja, genau. Was müsste sich denn politisch oder strukturell dringend ändern, wenn du jetzt das innerhalb von 100 Tagen alles in den Griff bekommen könntest in Deutschland? Gesundheitsminister Kevin Hartung, was wäre die erste Sache, die du ändern würdest?
Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil natürlich hat man Ideen und Vorstellungen, gerade wenn man selber da irgendwie drin hängt, aber natürlich gehören da ja auch noch Dinge dazu, die man selber gar nicht sieht, die da im Hintergrund auch noch passieren. Aber auf jeden Fall ist es der Personalmangel ein Riesenproblem, den man in den Griff bekommen muss. Die Finanzierungen sind ein Problem, die man in den Griff bekommen muss. Was man aber nicht in den Griff bekommen muss, und das sage ich immer und jedem, ist das Gehalt. Also ich muss sagen, ich kann mit dem Gehalt gut leben. Natürlich entspricht das Gehalt jetzt vielleicht nicht der Verantwortung oder der Belastung, die man hat, aber man kann gut damit leben. Und ich finde, man muss nicht immer alles schlecht reden und über alles schimpfen, sondern man kann einfach mal sagen, ich kann von dem Geld leben. Und genau, also es ist nicht alles scheiße im Gesundheitswesen.
Absolut nicht. Das ist ein toller Beruf, eine tolle Branche, natürlich mit vielen Herausforderungen, aber ich glaube, das Entscheidende ist doch die Sinnhaftigkeit, dass man auch einen Wert sieht seiner Arbeit, ein Ergebnis sieht und sagt, das hat ja irgendwie auch Sinn gemacht, was ich den ganzen Tag hier erledige.
Genau, und am Ende entscheidet sich ja jeder jeden Tag selbst dafür, diesen Beruf auszuüben.
Müssten denn Kinder im Gesundheitssystem vielleicht sogar als eigenständige Schutzgruppe gedacht werden, nicht als mitlaufende Patientengruppe?
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, in den Kliniken selbst wird das auch, so gut es geht, gelebt. Es ist auch in den Kinderkliniken oder auf den Kinderstationen eine ganz andere Atmosphäre und Stimmung wie jetzt in der Erwachsenenmedizin. aber es ist noch nicht so, wie es sein sollte auf jeden Fall.
Ja, du hast ja vorhin erwähnt, dass man, dass oft die Zeit auch fehlt für Gespräche, eine persönliche Beziehung zum Kind aufzunehmen oder aufzubauen. Das könnte ja dann auch vielleicht ein bisschen offizieller anerkannt und finanziert werden. Also diese Gespräche mit den Kindern und den Eltern, die dürfen nicht als Zusatz, sondern vielleicht sogar als Teil der Behandlung gelten.
Genau, zum Beispiel, ja. Die Zeiten mit die Gespräche, die Zeiten, wo man Kuscheltier versorgt. Ich meine, das ist nicht einfach nur, ich beschäftige jetzt ein Kind oder spiele mit einem Kind, sondern es ist ja am Ende Teil der Behandlung und erleichtert für alle die Arbeit, ja.
Wie wichtig ist Prävention?
Prävention ist extrem wichtig und dazu, oder damit beschäftigen wir uns auch mit Petcare. Wir besuchen zum Beispiel Kindergärten und unterhalten uns damit die Kinder über den Rettungsdienst und über ja medizinisches Personal. Wir haben da Blutdruckmanschetten dabei, Stethoskope, Fieberthermometer und einen Rettungswagen. Und das ist unheimlich schön immer, weil die Kinder haben unfassbar viele Fragen zu den Themen. Die probieren alles aus. Ja. Die messen sich gegenseitig den Blutdruck, die hören sich ihre Lungen ab, die schauen sich den Rettungswagen an und es ist auch schön zu sehen, bei einem Kindergarten sind wir jedes Jahr und da haben wir dann oft auch dieselben Kinder vom letzten Jahr nochmal mit dabei und wenn wir da dann fragen, wie ist die Notrufnummer, dann sagen die Kinder 112 und im Jahr davor wussten sie es nicht und das finde ich einfach extrem wichtig und auch diese ganzen Utensilien wie Blutdruckmanschette und Stethoskop, das sind Dinge, die werden die Kinder von Lebensanfang bis Lebensende erleben und sie bekommen aber nie die Möglichkeit, sich das mal genauer anzuschauen. Der Arzt oder der Pfleger klatscht es an den Arm, macht seinen Blutdruck und geht wieder. Und wir geben den Kindern da quasi die Möglichkeit zu schauen, da ist überhaupt nichts Schlimmes und das prägt die Kinder und sowas ist auf jeden Fall wichtig.
Naja, und die Kinder zeigen uns auch, wie wichtig Ehrlichkeit gegenüber den eigenen Gefühlen ist. Die zeigen uns Angst, die zeigen uns Freude, Wut, Unsicherheit, ohne sich dabei zu verstecken oder zu rechtfertigen. Denn ich finde, wir Erwachsenen, wir haben ja oft verlernt, auch diese Gefühle zuzulassen oder wir verlieren uns irgendwie selbst, wir sind nicht authentisch. Das ist bei Kindern ja nicht der Fall. Die sind total ehrlich in ihrem Umgang.
Genau, also die kennen ja auch noch nicht die Konsequenzen von dem, was sie sagen und darum sagen sie auch, was sie denken und das ist eigentlich sehr schön, ja.
Na, für sie zielt das jetzt, ob jetzt jemand zuhört, Zeit hat oder wirklich da ist und alles danach, das spielt jetzt keine große Rolle für ein Kind. Ja, bitte.
Und so ist es auch bei den, als Unterschied zu den Erwachsenen, dass Erwachsene oft, wenn sie ins Krankenhaus kommen oder erkrankt sind oder verletzt sind, die kennen schon die ganzen Schritte jetzt. Die wissen, jetzt muss ich ewig in die Notaufnahme, da muss ich auf die Station, dann werde ich operiert, ich werde ewig lang nicht arbeiten können und in ihrem Kopf passieren 100.000 Dinge, was sich auch wieder negativ auf die Genesung auswirkt. Und das haben die Kinder überhaupt gar nicht. Die kommen ins Krankenhaus, haben keine Ahnung, finden das alles blöd. Aber sobald es denen wieder gut geht, geht es denen gut. Und dann ist da kein, jetzt war ich 2 Wochen im Krankenhaus und jetzt war ich 2 Wochen nicht im Fitnessstudio, meine Muskeln sind weg. Also das, da sind die Kinder viel freier und viel offener.
Wir Erwachsenen sind gedanklich da auch ständig einen Schritt voraus. Wir denken da schon in Abwesenheitsnotizen. Genau. Vielleicht verpassen wir auch das Wesentliche dabei.
Genau.
Was haben dich denn Kinder über das Leben noch gelehrt, was Erwachsene oft vergessen?
Also das Hauptding ist auf jeden Fall dieses Unbeschwerte, dieses einfach machen, einfach ausprobieren und das haben wir ja alle irgendwann mal gemacht, wo wir klein waren und viele Dinge macht man einfach nicht mehr, weil entweder weil es die Gesellschaft einem so vorgibt oder ja, weil man denkt, man macht es nicht und ich denke, dass man bei vielen Sachen einfach nicht drüber nachdenken soll, wie finden es jetzt die anderen, sondern wenn man Lust drauf hat, dann macht man es einfach und das ist was die Kinder machen und was ich finde, was auch Erwachsene machen sollten.
So sieht's nämlich aus. Das ist fast schon ein Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn ich möchte von dir noch wissen, lieber Kevin, welche Vision du schon auch für den Verein, für deinen Verein Petcare in den nächsten Jahren hast. Wo soll die Reise hingehen?
Ja, ich wünsche mir, dass uns auf jeden Fall noch lange gibt. Wir haben ganz viele Herausforderungen und ja, es ist alles nicht so einfach, wie es nach außen manchmal ausschaut, aber wir haben viele Kliniken, denen wir helfen dürfen, die sich regelmäßig an uns wenden, Hilfsorganisationen, medizinische Einrichtungen. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass das noch mehr wird und dass auch die Unterstützung, die wir bekommen, mehr wird und dass mehr gesehen wird, was wir machen, weil das ist, glaube ich, unser Hauptproblem, dass das, was wir tun, im Verborgenen passiert. Und ich bin kein Fan von dramatischen Bildern von kranken Kindern oder irgendwelchen anderen schlimmen Dingen. Ich schaue, dass ich mit Petcare immer die guten Dinge nach außen transportiere. Und da fehlt aber dann einfach oft das Emotionale und eben, dass es im Verborgenen passiert. Keiner, der uns Geld spendet, sieht am Ende das Kind, das den Teddy bekommt. Und deswegen bin ich den Leuten, die trotzdem spenden, unheimlich dankbar, dass die da sich das einfach vor ihrem geistlichen Auge vorstellen und nicht auf ein Foto oder Video angewiesen sind.
Also, allen, die uns jetzt zugehört haben und Petcare unterstützen möchten, man findet euch im Netz, man muss es nur bei Google eingeben, man findet dich auf den sozialen Kanälen. Lieber Kevin, das hat großen Spaß gemacht mit dir heute, denn du hast uns allen, glaube ich, so ein bisschen gezeigt, wie sehr Kinder davon profitieren, wenn ihnen zugehört wird, wenn man sie ernst nimmt und ihnen auch so ein bisschen die Orientierung gibt, gerade in Momenten, in denen sie selbst nicht das einordnen können. Deswegen Dankeschön für dein Engagement. Mach weiter so. Du hast noch viel vor dir und vielleicht sehen wir dich doch mal als Gesundheitsminister in einigen Jahren. Du würdest, glaube ich, Deutschland sehr gut tun. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn diese Folge den Blick so ein bisschen auch auf Kindergesundheit geschärft hat, dann hat sie genau das getan, was Gespräche wie diese bewirken sollen. Alles Gute, lieber Kevin Hartung, und bis ganz bald.
Vielen Dank.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.